Körper gehören. Folglich betrachtet sie sich als ein Tier. Mensch, Halbgott, Vogel, Säugetier und so fort. In so vieler Weise ist sie von falscher Identifizierung, die durch falschen Egoismus verursacht wurde, beeinflusst und bedeckt von illusorischen, materiellen Wünschen, unterscheidet sie zwischen Materie und spiritueller Natur. Wenn man von solchen Unterscheidungen frei ist, besteht zwischen Materie und spiritueller Seele kein Unterschied mehr. Dann ist nur noch die spirituelle Natur der vorherrschende Faktor. Solange man von materiellen Wünschen bedeckt ist, hält man sich für den Meister oder Genießer. Folglich handelt man für Sinnbefriedigung und unterliegt materiellen Qualen, Glück und Leid. Wenn man aber von solch einer Lebensauffassung befreit ist, ist man nicht länger Bezeichnung unterworfen und man sieht alles in Verbindung mit dem höchsten Herrn als spirituell an. Dies wird von Srila Rupa Goswami in seinem Bhaktivinoda Samhita Sindhu erklärt. Anashaktasya Vishayan Yataham Upayunyata Nirbanda Krishna Sambandhe Yuktam Vairagya Mushyate. Die befreite Seele haftet nicht mehr an irgendetwas Materielles oder an Sinnbefriedigung. Sie versteht, dass alles mit der höchsten Persönlichkeit Gottes verbunden ist und dass alles im Dienst des Herrn verwendet werden sollte. Folglich hat sie nichts aufzugeben. Es kann keine Rede davon sein, allen zu entsagen, weil der Paramahansa weiß, wie man alles in den Dienst des Herrn stellt. Ursprünglich ist alles spirituell. Nichts ist materiell. In Chaitanya Charitamrita Madhya 8.274 ist auch erklärt, dass ein Mahabhagavata, ein weit fortgeschrittener Gottgeweihter, keine materielle Sicht hat. Stavaradangamadeke nadeketadamukti Savatrahayanija Ishtadevasfuki. Obwohl er Bäume, Berge und andere Lebewesen sieht, die sich hierhin und dorthin bewegen, sieht er alle als die Schöpfung des höchsten Herrn an. Und deshalb sieht er nur den Schöpfer, nicht das Geschaffene. Mit anderen Worten, er unterscheidet nicht länger zwischen dem Geschaffenen und dem Schöpfer. Er sieht nur die höchste Persönlichkeit Gottes in allem. Er sieht Krishna in allem und alles in Krishna. Das ist eins. Darf ich jetzt das nochmal vorlesen? Der die Sicht eines Uttama Adhikaris beschreibt. Er sieht Krishna in allem und alles in Krishna. Das ist eins. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshadari Jaya Sri Krishna Chaitanya Karumi Jananda Sri Advaita Vadana Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare getrennt von Krishna sehen kann. Das vorzügliche Beispiel für diese Sicht ist Prahlad Maharaj. Als sein Vater ihn fragte, wo dann Gott sei, antwortete er, überall. Und Vater, ihm war das zu abstrakt, und er fragte noch einmal, ist er denn da in der Säule? In dem Augenblick, wo er diese Frage stellte, sah er Govinda aus der Säule, als Govinda, nicht als Nishimha, sehr wichtig, und schaut ihn an, denn wie wir wissen, offenbart sich der Herr in der Form, wie sein Devotee am liebsten ist. Und Prahlad war ein Govinda-Bhakta. Er sagte daraufhin, ja, er ist auch in der Säule, die ihr gerade dort gesehen habt. Wie kann der Kashyapu, ihr wisst, dann stürzte auf die Säule herauf, hervor, aus der Säule heraus offenbarte sich dann Govinda in einer anderen Form, in einer zornigen Form als Lord Nrisimhadev und tötete den schottischen Dämonen. So, wir jedoch, diese Sicht wird, sagen wir mal so, erreicht in dem Augenblick, wo der Devotee alles als Krishna wahrnimmt und nichts mehr getrennt von Krishna sieht. Das ist eine sehr hohe Sicht. In unserem Schweizer Seminar über die Eigenschaften eines Devotees haben wir diese Sicht identifiziert und sie dem Uttama Adhikari zugeordnet, dem Devotee auf der allerhöchsten Stufe des spirituellen Entwicklung. Ein Devotee, der vielleicht noch nicht auf dieser Stufe ist, wird nicht alles als mit Krishna eins sehen und Krishna in allem sehen. Er wird Krishna getrennt von wahrnehmen, von der materiellen Natur, und die materielle Natur wird für ihn nicht etwa so als Krishnas Energie angesehen, also so direkt als Krishnas Energie, sondern zum Teil als eine Verlockung und Versuchung zur Sinnbefriedigung. Deswegen gibt es für uns als Devotees, die vielleicht noch nicht alles in Bezug zu Krishna setzen können, sehr deutliche Unterweisung, dass wir die materielle Energie nicht als für unsere Sinnbefriedigung ansehen. In dem Augenblick, wo der Devotee versteht, das ist Krishnas Energie, Energia, nicht in dem Augenblick ergibt sich für ihn nicht mehr die Frage, ob das Sinnbefriedigung ist oder nicht. Das ist Krishnas Energie und ist in seinem Gottesbewusstsein inspiriert. Er sieht überall Krishna. Nicht, selbst wenn ein solcher Devotee eine wunderschöne Frau sieht, ist er froh und sieht, das ist die Schönheit Krishnas, die hier wieder gespiegelt wird. Er ist inspiriert. Es kommt bei ihm nicht die Frage auf, wo hoffentlich komme ich mit dem Maler. Nicht, sondern Foto sieht, oh, eine sehr schöne Frau, ein, schön, ein Teil von Krishnas Schönheit. Lass mich aber Krishna mehr greifen als die Frau. Oder eine Frau sieht einen wunderschönen Mann, gebildet und anziehend in jeder Hinsicht. Oh, hier dieser Mensch repräsentiert Krishnas Fähigkeit, lass mich Krishna mehr nur greifen als die Frau. Und so sieht ein Devotee braucht dann nicht sich Gedanken zu machen über Sinnenkontrolle oder Geistkontrolle, weil er wirklich eins ist mit Krishna, in dem Sinne, als dass er nur die höchste Persönlichkeit Gottes in allen sieht. Er sieht Krishna in allen und alles in Krishna. Fertig. Das ist eins. Wir wissen auch, was von eins sein, aber das ist unsere Definition von eins sein. Krishna in allen zu sehen und alles in Krishna. So, wir wollen es aber von dieser Stufe, die vielleicht ein bisschen theoretisch ist, sodass sich alle fürchterlich langweilen werden in der Vorlesung, herunterkommen auf unsere Stufe. Wir sind nicht immer in der Lage dazu, lasst uns ehrlich sein. Wir werden angezogen von den Dingen und abgestoßen von den Dingen. Und müssen uns ein bisschen Gedanken machen über Sinnenkontrolle und Geistkontrolle. Darüber wird meine Vorlesung heute Morgen sein. Und man gerne das fortsetzen, wo wir gestern anfingen, nämlich, sagen wir mal so, ich steuere mal direkt in das Thema hinein. In unseren vedischen Schriften gibt es für die Bodhis viele Einschränkungen. Zum Beispiel die vier regulierenden Prinzipien. Wir haben gestern in einem anderen Forum darüber gesprochen, dass wir als Devotee alle ein Versprechen geben in unserer Einweihung und dass es manchen von den Devotees schwierig fällt, dieses Versprechen in den kommenden Jahrzehnten, will ich jetzt ruhig einmal sagen, einzuhalten. Vielfach wird unsere Bewegung auch der Vorwurf von enttäuschten Devotees gemacht, dass wir zu viele Regeln und Regulierungen haben, die Menschen in ihrer spirituellen Entwicklung nicht unbedingt fördern, sondern sie behindern. Das wird manchmal gesagt. Bei euch, da muss man sich, wenn man eine Frau ist, den Sari über den Kopf ziehen und gibt es bestimmte Kleidungsvorschriften und Ehrerbietung an je Quadratmeter und dann habt ihr einen bestimmten Tagesablauf, wo man zur inhumaner Zeit aufsteht, jedenfalls theoretisch, und dann gibt es so viele Regeln. Wir geben jetzt gerade, wir haben ein großes Geschenk von Tahin bekommen, eine große Sammlung, und haben entdeckt, da ist ein kleines bisschen Knoblauch da. Jetzt gehen wir natürlich alle zurück zum Geschäft und sagen, nein, danke. Wir müssen das hier zurückhaben und die werden sich fragen, deswegen, wegen Knoblauch. Dieses Knoblauch ist doch besonders. Nein, Knoblauch ist in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und das ist nicht unbedingt förderlich für einen spirituellen Menschen, das zu nehmen, weil das sofort auf den Sexus drückt und man agitiert ist deswegen und so weiter und so fort. Was? Das ist aber ja schwierig für uns nachzuvollziehen. Vom Kaukasus, 125 Jahre werden die alt. Und so weiter und so fort. Also viele Leute sagen uns, es ist sehr schwierig mit euch und euren vielen unzähligen Regeln und Regulierungen in der Ernährung und in der Begrüßung, also wo auch immer, jeder Bereich eures Lebens ist durchsetzt von Regeln und Regulierungen. Wie werdet ihr jemals freie Menschen sein? Wie werdet ihr jemals euch total entfalten können? Wie werdet ihr jemals richtige Transzendentalisten werden? Unsere Bewegung wird viel kritisiert. Von außerhalb, wie auch jetzt von innerhalb. Diese Kritik wächst auch in den eigenen Reihen der Devotees, die das unterschiedlich begründen. Ich will das Thema jetzt nur ansprechen, also ich möchte nicht jetzt darüber sprechen, warum wir bestimmte Regeln für bestimmte Tagesabläufe haben. Ich möchte nur sagen, das ist das Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen werden. Gemäß weltlicher Psychologie ist es gefährlich, wenn ein Mensch sich zu viel Regeln und Regulierungen auferlegt. Denn, so sagen die Psychologen, wenn man natürliche Bedürfnisse ignoriert oder noch schlimmer, sie verdrängt, werden diese natürlichen Bedürfnisse irgendwann einmal aus dem Unterbewusstsein, wo sie verdrängt werden, herauskommen. Nicht? Der moderne Psychologe zeichnet das Bild von Begrabenen, die aber wieder aus dem Grabe heraussteigen, in einer noch fürchterlicheren, also in einer abschreckenden Form, und dann wirksam werden. So sagen sie, dass wenn die Bedürfnisse und Wünsche im Unterbewusstsein begraben, dort verdrängen, wird uns das überhaupt nicht nützen. Stattdessen kommen sie dann heraus, schieben die Grabsteine weg, kommen wieder auferstandene Zombie, Xylophon, nicht aus dem Grabe heraus, um Unheil in unser Psyche anzurichten. Die Gefahr, die sie ganz konkret beim Namen nennt, sind einfach Neurosen, die sich entwickeln. Also Fehlverhalten, wenn man so sagen will, bei Menschen, die etwas verdrängen. Und diese Psychologen sprechen auch von religiöser Verdrängung und blenden die unschuldigen Mönche und Nonnen in irgendwelchen christlichen Klostern, die sie untersucht haben. Da haben sie dann festgestellt, diese Mönche und Nonnen haben alle ein paar kauzige Eigenschaften. Nicht, kauzig heißt ein schwieriges Wort in der deutschen Sprache für unsere Devotees, die gerade sich mit den rudimentären deutschen Wörtern anfreunden wollen. Nicht, kauzig heißt komisch, seltsam, nicht natürlich, sondern unnatürlich, so in der Richtung. So, wie stehen wir zu diesem Vorwurf? Habt ihr schon einmal gemerkt im Leben, dass wenn man etwas total ignoriert, was zu einem, ich will es jetzt mal richtig ein bisschen pointieren, was zu einem gehört, dass man irgendwie so einen inneren Druck verspürt, dass man irgendwie explodiert? Zum Beispiel, wenn junge Matajis den Wunsch haben zu heiraten und lange warten und lange versuchen, den Grabstein der Brahmacharini, des Brahmacharini-Ethos darauf zu tun. Habt ihr schon mal gemerkt, wie irgendwann in der Bewegung kommt es denn dazu, dass plötzlich diese armen Wesen explodieren und sie sich dann den Erstbesten suchen? Das ist bestimmt schon mal gesehen worden. Oder wenn junge Brahmacharis sich, sagen wir mal, nicht eingestehen wollen, dass sie eigentlich Haushälter sind und sich da total unter Zwang bringen, dass sie dann plötzlich explodieren und dann so, wie man sagt in der Sprache, dass sie dann genau gegenteilig tun, also sich gegenteilig reagieren, statt dass sie sich bekennen, ich bin ein Mensch, der am besten funktioniert mit einem anderen Geschlecht, entwickeln sie ein sehr ungütiges Verhalten gegen dem anderen Geschlecht, ein sehr zum Teil unüberlegt kritisches Verhalten und damit ein richtig, ihr wisst, man sagt dazu im Discord-Slang Macho-Brahmacharis, die einfach überhaupt auch total aus der Spur geraten, nicht? Und sich einfach nicht respektvoll wie Vaishnavas gegenüber den Matajis verhalten. Ich glaube, wir können an diesen beiden Beispielen, die zugegebenermaßen ein bisschen privat sind und vielleicht nicht jetzt so angenehm, ich will mal auch von solchen Beispielen jetzt absehen im weiteren Verlauf der Vorlesung, gut verstehen, dass daran etwas ist an dieser Feststellung. Dass ein Mensch, der wirklich etwas sich nicht eingesteht und etwas sogar unterdrückt und verdrängt, irgendwann sich mit dieser Sache, die kommt dann gewalttätig wieder heraus in seinem Leben und er ist. Oder nehmen wir mal ein Beispiel, was wesentlich schöner zu betrachten ist und uns ein bisschen mehr erhebt als diese Beispiele. Nehmen wir einen Mensch, der wirklich einen starken Wunsch hat, irgendetwas zu tun. Einen ganz starken Wunsch. Und sich immer diesen Wunsch aberkennt. Sagen wir mal, er möchte unbedingt eine Pilgerfahrt nach Mayapur machen. Jahr um Jahr kommt Mayapur. Und er kann nicht dahin. Irgendwann wird der Druck in ihm so stark werden, dass irgendwas Schädliches auftritt. Ich glaube, wir können das gut nachvollziehen. Diese Theorie, dass wir etwas nicht verdrängen können, sondern uns mit dieser Sache betätigen müssen, wird als erstes systematisch formuliert von Sigmund Freud, der ein ganz einfaches Modell im Gewissenhaus. Ich möchte meine Zuhörer bitten, sich für diesen Teil der Vorlesung, das ist ungefähr 5 Minuten, ein bisschen zu konzentrieren, weil ich schneller durchgehen möchte. Und es ist ein bisschen intellektuell gekommen, also wir müssen das jetzt kleine für 5 Minuten eine kleine Anstrengung machen. Danach wird es einfach sein, der Vorlesung weiter zu folgen. Freud teilte die menschliche Psychologie in 3 Bereiche ein. Das Es, das Ich und das Über-Ich. Mit dem Es meinte er etwas, was wir in unserer Philosophie als Taubert spricht auch davon, als Unterbewusstsein. Nicht? Der Bereich, in dem Wünsche sind, die zum Teil keine rationale Begründung haben, also es gibt nichts Logisches. Es sind die, Rupa Goswami spricht von einem anderen Bereich des Unterbewusstseins, er sagt, es sind die Vegas, in Deutsch haben wir es übersetzt, die Dränge, den Drang zu sprechen, den Drang zu Essen, den Drang zu zornig zu sein, dann natürlich den sexuellen Drang. 6 Dränge, von denen Rupa Goswami spricht. Wir haben da das Wort, ich weiß noch, wie wir das übersetzt haben, eigentlich sagt man im normalen Sprachgebrauch Triebe, aber wir wollten wir haben aus irgendeinem Grunde das Wort Dränge gebraucht, weil es eben drängt. Es ist nicht im Unterbewusstsein und es drängt. Man will zum Beispiel was sagen, kann die Zunge nicht kontrollieren. Wenn ihr mal in einem Meeting seid, werdet ihr merken, wie plötzlich dieser Drang da ist. Ihr wollt auch was sagen, obwohl es nicht so überlegt war, aber es drängt einen einfach hin. Man kann sich nicht mehr halten, es kommt rausgeschossen. Oder zornig, man ist plötzlich zornig beim Autofahren, merkt man das, nicht? Man fährt und dann tut so ein armer, verträumter Berliner da, also vielleicht ein bisschen ungenau fahren und schippelig über die Leber gefahren oder wie sagt man, kurz vorne gefahren, plötzlich kommt es raus und man wird du, man fängt an zu schießen, es drängt einfach und man tut es einem. Meistens holt man es ja noch ein, aber man merkt, dass der arme vertraute Berliner, den braucht man jetzt nicht ein schlimmes Schimpfwort aus der Hamburger Zeiten oder aus dem heavy-toadischen Schimpfwort zu sagen. Nicht? Okay. Also ich merke sehr oft als Beifahrer, wenn meine Fahrer diesen Drang nicht nachgeben können. Und man ist ja auch so involviert als Fahrer, man ist ja, das geht ja um Leben oder Tod jeden Morgen, nicht? Wenn man da auf der Auto, das ist völlig unverständlich. Und bei meinem früheren Fahrer kam das sehr schnell hoch, du, um eine große Persönlichkeit zu werden, musste den Drang des Zornes kontrollieren. Ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Das ist der Bereich des Unterbewussten, wo einfach diese Dränge, finde ich sehr schön und sehr klinisch ausgedrückt in unserer Sprache, drin sind. Nun, über den Bereich des Unterbewussten, des Es, ist das Ich. Das Ich in der Philosophie Sigmund Freuds, die noch immer, dieses Modell ist noch immer akzeptiert von dem Großteil der Psychologen, obwohl Details überholt und veraltet sind. Das Ich ist der Bereich der sichtbaren Persönlichkeit. Das Unsichtbare kann man nicht sehen. Wir wissen nicht, was für Dränge in einem Individuum sind und was da unter der Oberfläche wütet und tost. Es sei denn, wir fragen ihn, und wenn er sich uns anvertraut, dann wissen wir ein bisschen was davon. Meistens ist es dem Individuum auch selber überhaupt nicht so bewusst, dass da drängt und kämpft und ringt und manchmal dann also so ins Ich hineinkommt, in die sichtbare Persönlichkeit. Die sichtbare Persönlichkeit, das Ich, lebt zwischen Himmel und Hölle sozusagen, nämlich dem Es. Und jetzt kommt der 3. Bereich, den ich irgendwie erklären muss, dem sogenannten Über-Ich. Das Über-Ich besteht aus Verständnissen, die durch die sozialen Konventionen geprägt werden von der Gesellschaft, in der wir gerade leben. Zum Beispiel würde ich mal sagen, es gibt Verkehrsregeln oder es gibt die Art und Weise, wie man in der westlichen Gesellschaft umgeht, was man tut und was man nicht tut. Und in der Erziehung von Kindern sagen Eltern oft, das tut man nicht und das ist nicht schicklich, das passt nicht. Und zwischen diesen beiden ist das Ich und lebt meistens unter einem Druck. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben aus der materiellen Gesellschaft und dann ein Beispiel, wie es auftreten könnte im Krishna-Bewusstsein. Sagen wir einmal, in der materiellen Gesellschaft möchte jemand in einer bestimmten möchte ein Theater besuchen. Nicht? Und er liebt es, sich ganz und gar ausfallend zu kleiden. Und aus irgendeinem Grunde, der aus dem Unterbewusstsein kommt, will er also aussehen wie Robinson Crusoe. Nicht? Und er kommt jetzt ins Theater hinein. Und da schauen sie ihn alle an und ächten ihn mit strafenden Blicken. Hier musst du mit der Krawatte erscheinen. Nicht? Und dann legt er seinen Robinson nächstes Mal sein Robinson Crusoe Gewand ab und kommt in einem Anzug und fühlt sich wahnsinnig unwohl. Also hier sehen wir ein Beispiel, ich weiß, es klingt lächerlich für uns als Devotees, weil wir nicht mehr in dieser Gesellschaft leben, wo er einerseits etwas will, aber der Druck von oben ihm das verbietet. Oder in der Schule. Wir haben ein Schulkind unter uns. Man möchte in der Schule einfach mal auf den Tisch schlagen und sagen, Nonsens. Ich kann mir den Schwachsinn nicht mehr anhören. Ist es nicht so? Trotzdem weiß man von der, das kann man jetzt nicht bringen in der Schule. Nicht? Oder man möchte, wie es mir gegangen war, ich hatte einmal 5 verschiedene Schneebälle mit in die Schule genommen und wollte das feuern in der Klasse, werfen in der Klasse und hatte das wirklich vor, weil das hat so gekocht, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Da haben wir alle gesagt, das ist zu viel, haben wir meine Freunde gesagt, du wirst sofort aus der Schule geworfen werden und dann was dann. Also muss ich bisschen die Spielregeln richten. So im Krishna-Bewusstsein kommt es vielleicht auch manchmal vor. Einerseits möchte man sich ganz anders geben. Vielleicht, wenn man eine Mataji ist, möchte man sich ganz anders, und man möchte also auf keinen Fall sich ein Tuch über den Kopf tun. Wenn es nicht heiße Sonne gerade gibt oder irgendeinen logischen Grund dafür gibt. Aber alle sagen einem, ach, kleide dich doch so wie alle anderen. Ja. Wenn du in Rom bist, mach das wie die Römer. Und irgendwie sagt man, ich will das aber nicht, weil das drückt etwas aus, da ist etwas dahinter. Eine Kultur, die hier nicht im Westen so gesehen werden kann, wie sie ist. Und dann explodiert das irgendwann mal. Und man kommt im Bikini zum Morgenfutter. Nur mal, um ein Beispiel zu geben. Das war jetzt ein Beispiel, was in dem Bereich des Humors zu sehen ist. Ich habe ehrlich gesagt, das war eben so ein Beispiel, was aus dem Unterbewusstsein kommt. Sollte nicht in einer Vorlesung so gegeben werden, aber wenn man zu lange seine Gefühle unterdrückt, watcht, dann hat man es eben nicht. Selbst mal So, ich glaube, das Thema ist klar. Die Philosophie sagt aus, wir haben einen unterbewussten Bereich, wo unsere zum Teil gar nicht so rationellen Ideen angegliedert sind. Wir haben aber da oben so einen Kontrollmechanismus und dazwischen irgendwo ist das komplizierte, zum Teil zerrissene Ich anzusiedeln. Und jetzt kommt Sigmund Freud, wenn ein Mensch zu viele Regeln und Regulationen hat, zu viel aus dem Über-Ich auf ihn runterdrückt,
und er damit nicht klarkommen kann, weil er so viel so anders ist, nicht, aus dem tiefen Inneren seiner Persönlichkeit, dann entsteht so ein neurotisches, sehr gepresstes Individuum, was irgendwann einmal explodiert wird. Gut, wer es verstanden hat, und das sind bestimmt alle von euch, hat hier einen Einblick in die Psychologie Freuds gekriegt, die zum Teil, finde ich, berechtigt ist. Denn wir sehen es tatsächlich, dass ein Mensch, der immer etwas anderes will, sich aber immer auferlegt, etwas anderes zu tun, irgendwann diesen Druck nicht mehr standhalten kann. Und dann kommt es zu einer, entweder zu einer Fehlleistung oder zu einer, was weiß ich, etwas Unvorhergesehenes. Nun, wie stehen wir als Devotees mit dieser Situation, mit dieser Fragestellung? Zum Beispiel habe ich gestern Haushälter besucht in Berlin und habe so ein bisschen, wie ich das immer mache, so dezent auf die Videos geschaut, die sich anschauen, die Bücher, die sich anschauen und die Musik, die sie hören, und habe gemerkt, ja, das ist ein wichtiges Thema in unserer heutigen Bewegung, was gut verstanden werden will. Denn viele Devotees sagen, wenn ich habe nun mal bestimmte Anlagen, ich habe bestimmte Dinge, bestimmte Wünsche, ich muss zu denen stehen. Wenn ich die nicht erfülle, wenn ich mir nicht meine Videos anschaue, wenn ich mir nicht meine CDs anhöre, wenn ich nicht ins Kino gehe und Kinofilme sehe, werde ich explodieren. Nach, ist doch in der freudischen Theorie, die meisten sind sich darüber bewusst, dass das formuliert worden ist, weil es auch nicht nötig ist, denn wir empfinden ja alle so als Westler. Ich denke, dass jeder Devotee sich mit diesem Thema irgendwann einmal auseinandersetzen wird und auseinandersetzen muss. Dieses Thema, nämlich wie gehe ich um mit meinen Wünschen, die aus meinem Unterbewussten heraufkommen und die nicht sich zu vereinbaren lassen mit den Regeln und Regulierungen und der Tradition und der Kultur, in der ich jetzt bin. Wie gehe ich mit denen um? Soll ich die einfach ignorieren oder soll ich sie... Das funktioniert meistens nicht. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, dass viele von uns, dass wir viele Devotees verloren haben, weil sie eben mit diesem Bereich, weil sie das nicht lösen konnten im Krishna-Bewusstsein. Ihre Wünsche einerseits, die da sind, und ihre, wie soll ich mich ausdrücken, ihre, ja, die Regeln und Regulierungen und Vorschriften, will ich ruhig mal sagen, des Krishna-Bewusstseins. Das hat zu einem Konflikt geführt. Sie haben zu einer gewissen Zeit in ihrem Leben diese Regeln und Regulierungen akzeptiert, aber dann kamen sie dazu, dass zu dieser Dampfkessel-Situation, die ich beschrieben hatte, zu viel innerer Druck im Ich, und das hat dann, der Deckel ist dann abgebogen, der Pott ist vom Topf gefallen. So, lasst uns deswegen heute mal ein bisschen in dieses Thema hineinschauen, sodass, wenn es bei uns auftritt, wir vielleicht eine reife Möglichkeit haben, damit umzugehen. Es ist ja nicht, wir wollen ja alle ein Leben lang im Krishna-Bewusstsein sein und sogar zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen, idealerweise. Oder wenn es nicht kommt in diesem Leben, dann zumindest in der Familie von Gottgeweihten geboren werden, wie Bhima und Sita, nicht? Und Marisha und die andere Sita, Sita heißt jetzt Shubhangi inzwischen. Nicht, wir wollen ja weiterkommen. Wir müssen da sehen, wie wir damit umgehen. Ich möchte zunächst einmal einen klassischen Text aus der Bhagavad Gita vorlesen, wo es gesagt wird, dass wir uns nach Regeln und Regulierungen schon doch verhalten sollten. Wir lesen Gauranga Priya aus dem dritten Kapitel der Bhagavad Gita, Text 34. Es gibt Prinzipien, um die Anhaftung und Abneigung gegenüber den Sinnen und ihren Objekten zu regulieren. Man sollte nicht unter die Herrschaft solcher Anhaftung und Abneigung geraten, denn sie sind Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Hier wird also gesagt, Folgeregeln und Regulierungen oder Prinzipien, damit du nicht unter den, wie soll ich mich ausdrücken, einfach nicht in den Bereich der Anhaftung und Abneigung kommst, sondern auf der Erscheinungsweise der Tugend einfach über den Dingen stehen bleibst. Dann kommt ein anderer Text, den ich in diesem Sinne wichtig finde. Ein Text, der sich meines Erachtens den Krishna fast spricht zu Sigmund Freuds Seele. Sigmund Freud sagt, damit wir nicht von der Wucht der Wünsche und Dränge, die aus dem Unterbewusstsein kommen und die wir einfach verdrängen, irgendwann erschlagen werden, müssen wir diese Wünsche nacheinander langsam rauskommen lassen. Also für einen devotigen Krishna-Bewusstsein würde das bedeuten, wenn du starke Wünsche hast, irgendetwas zu tun, unterdrück sie nicht, sondern nimm sie eins nach dem anderen dir vor und erfüll sie eins nach dem anderen, damit es nicht zu dieser Explosion kommt. Krishna widerspricht dieser Theorie jedoch. Er sagt, Tasmat, hier reden 3,41, gehören dafür. Tasmatvam indriyan yado niyamya bharata shava. Deshalb, O Arjuna, Bester der Bharatas, bezwinge gleich zu Anfang dieses große Symbol der Sünde, die Lust, indem du die Sinne regulierst und erschlage diese Zerstörerin des Wissens und der Selbstverwirklichung. Krishna sagt, von Anfang an, wenn irgend so ein Wunsch kommt, der sich nicht vereinbaren lässt, nimm die Keule. Es ist Lust allein, die alles verschlingende Feindin dieser Welt. Sie muss gleich erkannt werden und beseitigt werden. Das ist Krishnas Sache. Er hatte viele Devotees, die so ein bisschen getrieben werden von neuen Philosophien, zitieren Krishna sehr gerne in der Bhagavad Gita, wie Krishna sagt, selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, das ist jetzt Text 33 aus dem dritten Kapitel, selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß, denn jeder Feucht der Natur, die er entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat, was kann Verdrängung ausrichten? Also Krishna scheint hier zu sagen, es scheint hier ein Widerspruch zu sein. In dem eben erwähnten Zitat sagt Krishna, man soll nicht verdrängen, man soll nicht verdrängen, und da ein bisschen weiter hat er gedacht, erschlage gleich von Anfang das große Symbol der Lust, der Sünde, nämlich Sinnbefriedigung. Was sollen wir jetzt tun? Krishna scheint Hü oder Pott zu sagen. Links oder rechts, wie beim Autofahren. Nicht? Wir sind heute mit Tsunami hierher gekommen und Tsunami hat uns gesagt, links, rechts, geradeaus und so weiter. Stell dir mal vor, sie hätte dem Fahrer gesagt, links, nein, rechts, nein, links, nein, rechts. Da werden wir in Schwierigkeiten gekommen. So, hier sagt jetzt Krishna in dem Text, lass uns das jetzt mal aufrollen und verstehen. Ein Mensch, der ein Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß, selbst ein Mensch, der ein Wissen, also selbst ein Devoti, muss nach seiner Natur handeln, denn jeder folgt doch der Natur, die er entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat. Einer ist mehr leidenschaftlich, einer ist mehr tugendhaft, die Sannyasis sind so, die Grihasthas sind so, das hat ihre guten Gründe. Was kann Verdrängung ausrichten? Also, erstmal nicht verdrängen. bezeichnen möchten. Dann sagt Krishna aber weiter. Und ich denke, man muss das ganz lesen. Es gibt Prinzipien, um die Anhaftung und Abneigung gegenüber den Sinnen und ihren Objekten zu regulieren. Man sollte nicht unter die Herrschaft solcher Anhaftung und Abneigung geraten. Also im nächsten Vers spricht Krishna darüber, dass es Prinzipien gibt. Als er fragt, was kann Verdrängung ausrichten, sagt er nicht, okay, nun lass mal alles zu, was aus dem Unterbewusstsein kommt, sondern er sagt, du, dann gibt es Prinzipien, die Anhaftung, die du hast, regulieren kannst. Und sagt er weiter, spricht er von Varnashram und den Prinzipien im Varnashram. Es ist weit besser, die eigenen vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, selbst wenn man dies fehlerhaft ausführt, als die Pflichten eines anderen vollkommen zu erfüllen. Es ist besser, bei der Erfüllung der eigenen Pflicht unterzugehen, als den Pflichten eines anderen nachzukommen. Denn dem Pfad eines anderen zu folgen, ist gefährlich. Also, das heißt, es ist wichtig, diejenigen, die Grihastas sind, sollten sich nach den Pflichten des Grihastastandes halten und nicht die Sannyasis imitieren. Und die Sannyasis sollten sich nach den Pflichten des Sannyasi-Standes, Sannyas-Standes zum Beispiel oder Brahmachari-Standes tun und nicht die Pflichten der Haushälter imitieren. Und jetzt sagt Arjuna, aber es ist so schwer, Krishna, entsprechend der Prinzipien zu handeln, die für den jeweiligen Stand vorgeschrieben sind. Immer wieder spürt man, dass einem da jemand dazwischen kommt. O Nachkomme Vishnu, wodurch wird man getrieben, sündig zu handeln, sogar wider Willen, wie unter Zwang? Dann antwortet Krishna in diesem bekannten Vers, es ist Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren ist und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende, sündige Feind dieser Welt. Wie Feuer von Rauch, ein Spiegel von Staub oder ein Embryo vom Mutterleib bedeckt ist, so wird das Lebewesen von unterschiedlichen Graden dieser Lust bedeckt. Lacht er weiter. So wird das reine Bewusstsein des weisen Lebewesens von seiner ewigen Feindin in der Form von Lust bedeckt, die niemals befriedigt werden kann und die wie Feuer brennt. Ist es so, dass er sagt, erschlage von Anfang an, wenn du siehst, das große Symbol der Sünde, indem du die Sinne regulierst, und erschlage, und jetzt benennt er die Lust einmal in ihrer Funktion, dieses zerstörendes Wissen und der Selbstverwirklichung. So, das ist die Bhagavad Gita, die Bhagavad-Philosophie im Gegensatz zu der deutschen Philosophie oder der modernen Philosophie. Wenn wir merken, dass wir aus dem Unterbewusstsein heraus Wünsche haben, die sich nicht mit dem spirituellen Leben oder unseren spirituellen Erkenntnissen arrangieren lassen, müssen wir sehen, wie wir die Regeln und Regulierungen, wie wir die bestimmten Regeln des spirituellen Lebens praktizieren können. Herzlich willkommen, Hare Krishna. Wie wir damit umgekehrt. Ich möchte gerade eine von dir zu respektierende Gottschwester sagen, wo wir gerade sind in unserer Vorlesung. Wir sprechen gerade über den Konflikt eines Devotees, der merkt, dass er Wünsche in sich trägt, die sich nicht mit dem den Vorschriften des Krishna-Bewusstseins decken lassen. Wir haben bisher von einer Problematik gesprochen, die in der modernen Psychologie genannt wird. Das ist, wenn man Wünsche hat und die zu sehr verdrängt, dass es dann irgendwann zur Explosion kommt. Wir haben gesagt, wie die moderne Psychologie mit dieser Art von Wünschen umgeht. Sie sagen, man sollte die nicht verdrängen, sondern sollte die nach und nach erfüllen. Dann hatten wir festgestellt, dass das aber im Widerspruch steht zu Krishnas Worten in der Bhagavad Gita.
der dort sagt, dass man nicht Wünsche nach und nach erfüllen sollte, sondern dass man, wenn man sie sieht, wie sie aufkommen, so, sollte man sofort erkennen, hier sind materielle Wünsche da und gleich von Anfang an sollten sie erschlagen. Und er gibt einen Grund, weil diese materiellen Wünsche Wissen und Selbstverwirklichung zerstören können. Zerstören. So, trotzdem, nun haben wir wieder die Bhagavad Gita gehört. Nun sind die Bodhis vielleicht, oh ja. Ja, aber was machst du mit dem Problem, was du am Anfang erwähnt hast? Ist, und jetzt mögen die Bodhis, möchte ich das verschärfen. Wir sehen doch, dass viele die Bodhis unglücklich sind. Die tragen einen Zwist in sich, sind doch wandelnde Dampfkette. Die ganze Bewegung ist im Augenblick ein wandelnder Dampfdruckkette, wo es aus allen Ecken und Kanten der Dampf so kommt, der heiße Wasserdampf, wo man das ja verbrennt. Nicht? Bringt uns, was sollen wir jetzt machen? Krishna sagt eine Sache anscheinend und die Erfahrung, die wir machen, ist eine andere. Können wir jetzt damit klarkommen? Was ist das für ein Dilemma? Und ich weiß, dass viele nachdenkliche Devotees in diesem Dilemma stehen. Und jetzt möchte ich gerne versuchen, eine Krishna-bewusste Lösung für dieses Dilemma anzubieten. Die Krishna-bewusste Lösung, mit Wünschen umzugehen, wird von Krishna hier schon erwähnt, wenn wir sehr genau gucken. Er sagt, es gibt spirituelle Prinzipien, mit diesen Wünschen umzugehen. Zum Beispiel möchte ich die stärkste Ausformung von Lust, die sich natürlich in geschlechtlicher Lust äußert, erwähnen. Es gibt, wenn man damit umgehen will, Regeln und Regulierungen im Ashram des Grihastha-Lebens. Ich glaube, dass viele Devotees dieser gehasste Ashram und der Ashram ist, wo am meisten Forschung noch gemacht werden muss. Ein spiritueller gehasster Ashram, ja, wird erkannt, dass bestimmte Bedürfnisse da sind, nicht nur in dieser Einrichtung, viele Bedürfnisse. Und man kann diese Bedürfnisse auf Krishna-bewusste Art und Weise erfüllen. Ich nenne das sehr gerne den Weg der Transformation, dass man einen Wunsch sieht, und mit diesem Wunsch etwas macht, was auf Krishna-bewusste Art und Weise da ist. Zum Beispiel sehr oft ist hinter dem Bedürfnis der geschlechtlichen Lust das Bedürfnis, Zuneigung und Freundschaft zu spüren. Das ist das tiefer liegende Bedürfnis. Aber weil das nicht erfüllt wird, äußert sich es dann auf so eine Art und Weise, die so körperlich ist. Wenn wir es aber schaffen, dieses Bedürfnis auf einer tieferen Ebene zu erfüllen, dann ist es möglich, dass es nicht in dieser körperlichen Art und Weise auftritt. Es ist ungefähr so wie jemand, der, ich erzähle mal gern von meiner Tante, meine Tante hatte ein Unglück, die hat immer den Kühlschrank überfallen und geplündert. Wurde dicker und dicker, bis sie nicht mehr durch die, also sich im Schrank verstecken konnte. Nicht, dass, ich will euch jetzt nicht zu sehr von der Familie erzählen. Es gab einen guten Grund, sich im Schrank zu verstecken für die Tante. Nicht, aber das ging nicht mehr. Also, wenn ich kam, hatten wir ein Versteckspiel gemacht und die Tante hat, ich konnte nicht. Ich habe sie nie gefunden, als sie im Schrank war. Und das hat ihr unglaubliche Freude gebracht. Irgendwie ging es nicht mehr und das hat mich natürlich sehr betrübt, weil wir sehr gerne gespielt hatten. Also, unlogisch, sorry, das sehr gut. Aber nun, diese Sache, dass sie jetzt, wie wir feststellen, war das eigentliche Bedürfnis, nicht zu fressen, auf Deutsch kommen raus, sondern sie hatte einfach ein Problem mit ihr. Sie hatte nicht genügend Freundinnen, mit denen sie sich treffen konnte, und hat das dann irgendwann erkannt und hatte auch mit, die war nicht im richtigen Aschwamm, wenn man das so sagen kann, die hat dann auch geheiratet, und das ging dann besser mit ihr. So, das war ein Beispiel dafür, wie man denkt, ein Problem kann auf einer Ebene erfüllt werden, wo es nicht erfüllt werden kann. Die Unwohlheit der Tante meinte sie immer so richtig zu schlemmern und zu jede Nacht. Dann wurde geriet sie also völlig aus der Form und hat dann noch mehr drunter gelitten. Aber da war ein tiefer liegendes Bedürfnis da. Und als sie erkannte, was das Bedürfnis war, konnte sie diese unglückliche Manifestation lösen. So ist es auch mit der geschlechtlichen Lust sehr oft. Wenn man erkennt, dass dahinter das Bedürfnis steckt nach Zuneigung, nach tief empfundener Zuneigung, dann kann man mit dieser Sache sehr leicht umgehen. Als Brahmachari zum Beispiel ist es bekannt unter den Brahmacharis, unter uns Brahmacharis, man muss tiefe Freundschaften pflegen als Brahmachari und auch als Brahmacharini, um zufrieden zu sein. In Sanskrit gibt es verschiedene Beschreibungen von Freundschaft oder von Liebe. Und die unterste Beschreibung ist Krishna, Durst, dieser brennende Durst nach geschlechtlicher Betätigung, nicht? Wo einem der andere völlig egal ist und sogar manche Leute vergewaltigen ihre Partner, nicht? Weil sie ihren Durst so befriedigen müssen. Sie haben nicht erkannt, dass es eine viel tiefere Bedeutung von Liebe gibt, wie sie zum Beispiel in Freundschaft ausgedrückt wird, nicht, und erfahren wird. Das ist also ein Beispiel dafür, wie wenn man zu einer tiefer liegenden Sache vorgeht, dann kann man den Wunsch, der vielleicht als störend empfunden wird, transformieren. Ich habe zum Beispiel sehr oft gemerkt, in dem Leben von vielen Devotees, die sich unwohl fühlen und das sich nicht erklären können und denken, dass nicht da und da und da und dieses Krishna-Bewusstsein ist schon, diese Vorschrift ist schuld. Wenn man einfach mal erkennt, die sind einfach so jung, die müssen noch was erleben, die noch Erfahrung sammeln und ihnen einfach empfehlen, warum wechselst du nicht mal den Tempel? Warum gehst du nicht mal in die Schweiz, nach Zürich, auf Zürich, und tust Service im Zürich-Tempel. Und viele, die das gemacht haben, haben plötzlich gemerkt, oh, ich habe gar kein Problem mit eigentlich, jetzt fühle ich mich ganz leicht und alles löst. Also das ist der transformierende Vorgang, dass man etwas anderes tut und auf diese Art und Weise das Problem löst, weil das Problem eben verursacht wird von einer Sache, die im Tiefen liegt. So können wir auch in unserem Leben umgehen, indem wir Krishna-bewusste Tätigkeiten ausüben, die im Krishna-Bewusstsein sind, und plötzlich merken wir, der Knoten ist gelöst, Jupoe. Und wir brauchten nicht die Prinzipien zu brechen oder die Vorschriften zu brechen, die unsere spirituelle Kultur uns gibt, damit wir auf die Ebene der Tugend kommen. Ein anderer Prozess, den nenne ich persönlich die Krishna-Sonne, ist, dass wir einfach eine Erfahrung machen, die uns so sehr mit Krishna in Verbindung bringt, dass uns diese anderen Dinge geheilt oder durchleuchtet werden von der Krishna-Sonne. Viele Devotees sagen, dass sie bestimmte Schwierigkeiten hatten und dann einfach mal ins Heilige Dharm gegangen sind, zum Beispiel zum Gopunima-Festival nach Mayapur, und plötzlich dann merkten, wie sie total freudig wurden und ihre ganze verstrickende Situation aus einer völlig neue Perspektive erlebt haben, weil sie eben so sehr mit in Krishna getauft waren. Sie haben Radha Madhava verehrt jeden Morgen, kein Problem mit Aufstehen, weil die Atmosphäre so sattvisch, also so nicht nur sattvisch, sondern spirituell ist. Sie haben im Ganges gebadet und da sich vom Mutter Gange reinigen lassen, im der Psychologie, nicht? Wir haben dann die Vorlesung von großen Devotees gehört und haben, ja, was noch, haben Lord Jagannath aufgesucht und Jagannath waren wir. Und auf diese Art und Weise wurden sie, ja, wie soll ich mich ausdrücken, transformiert durch die Krishna-Sonne. Das ist ein anderer Vorgang. Was auch immer wir tun in unserem eigenen Leben, wir sollten uns meines Erachtens bewusst werden darüber, wenn wir bestimmte Wünsche haben und wir merken, die kommen immer wieder hoch und da ist immer so ein Ringen zwischen den zwischen dem, was von uns erwartet wird, vielleicht sogar den Anweisungen unseres Gurus, der sagt, mach so, und wir wollen also so machen und das kommt so zusammen. Dann müssen wir, finde ich, das nicht ignorieren. Denn wenn wir es ignorieren, werden wir tatsächlich mal ausplatzen. Nicht? Wir müssen sehen, wie wir es lösen können. Eine Möglichkeit ist der Transformationsprozess, dass wir etwas damit anfangen, in Krishna-bewusster Weise. Und der andere Vorgang ist der Vorgang mit der Krishna-Sonne. Narottamdas Thakur beschreibt den Transformationsprozess so: Lust werde ich beschäftigen in deinem Dienst, o Herr, indem ich sehr begierig werde, dir zu dienen. Gier werde ich beschäftigen, indem ich mehr höre über dich. Gierig werde.
Mehr Information.
Und mein Geist liebt es so gerne, Skandale zu hören. Aber ich will Krishna-Skandale hören. Also, Lord Chaitanya hat mit 24 Jahren eine Frau Vishnupriya verlassen. 24 Jahre. Ein absoluter Skandal. Dann hat er Sannyas angenommen. Dann hat er die Welt befreit. Gier, also nach Information, nehme ich jetzt an, Krishna-Information. Dann Zorn, nicht bin ich auf Maya. Maya, das war jetzt nicht gut. So beschreibt Narottamdas Thakur den Transformationsvorgang, dass man etwas anderes tut und auf diese Weise diese Dinge löst und im Krishna-Bewusstsein transformiert. Oder dann die Krishna-Sonne. Manche von euch waren am Sonntagsfest da, dem unruhigsten Sonntagsfest meiner Pilgerlaufbahn bisher, und haben diese Pilgerreise gesehen. War vielleicht schwierig, sich zu konzentrieren, weil es so laut war. Das kann ich nur jedem sagen, das war so die Krishna-Sonne. All die Deities, die man gesehen hat, den Bädern im Ganges und den tiefen Fragen, die man gestellt hat und den tieferen Antworten, die man bekommen hat. Und so weiter. Auf diese Weise können wir in unserer Tradition und in unserer Spiritualität Fortschritte machen und auf diese Weise nicht der großen Zerstörungen von Wissen und Selbstverwirklichung nachgeben in unserem Leben, was ja schade wäre. Gut. Hier bin ich an ein Ende gekommen. Fragen, die euch schon immer beschäftigt haben.
Ich bin beschäftigt, danke, dass ich
Das ist ein sehr, ja, ja, du wirst, ich habe mich da jetzt auch mehr und mehr beschäftigt, weil ich eine sehr liebe Schülerin habe, die auch jetzt dran wächst und wächst und wächst, und ich bin total gespannt, wie das werden wird. Also ich stehe da wie ein Zaun ihres Lebens und gucke total und wünsche ihr alles Gute, aber weiß aber irgendeinen Punkt, ja, ja, wird sie alleine sich entwickeln müssen. Meine persönliche Sicht dazu ist, dass ich habe auch genau das erlebt, was Hari Vallabhai gesagt hat, mit einem Gurukul-Kind in Vrindavan, das plötzlich die erstaunlichsten Wünsche, du hast doch nur Jai Rade gehört dein ganzes Leben, und so weiter. Es ist so, dass wir sind in einer schwierigen Situation. Unsere Bewegung hat noch nicht eine wirklich große Kultur, wofür alle Bedürfnisse auf spirituelle Art und Weise oder auf sattvische Art und Weise gesorgt werden kann. Es ist das Natürlichste in der Welt, dass Kinder irgendwann einmal sich loslösen. Das Interessante ist, dass das auch in gewisser Weise in der Beziehung zwischen Schüler, also zwischen der spirituellen Vaterschaft und der spirituellen Kinderschaft kommt. Ein Schüler, von dem wird auch erwartet, das ist ganz natürlich, dass er eines Tages weiß, ja, ja, und dann mal ein bisschen selbstständiger das sein Leben in die Hand nimmt. Das ist ganz natürlich und das muss so sein und so weiter. Und da gibt es halt in der Kultur der bei uns gibt es noch nichts für Teenager, was die richtig wollen. Weil wir zu jung sind. Wir haben eben nicht 2000 Jahre kulturelle Entwicklung hinter uns. Und dazu kommt noch, dass wir immer geglaubt haben, wir können bei Kunterstürmer sein, nicht? Dass wir also nur in einer geraden Linie zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen können. Das ist ich denke, man muss da irgendwie, also meine einzige Antwort ist, es ist wichtig, dass man so viel Zuneigung den Kindern gegeben hat, wo man kann und alles investiert hat, was man kann, ihnen alles gezeigt hat, was man kann, sodass wenn sie dann in die Selbstständigkeit kommen, dass sie das erinnern und immer wissen, sie sind gerne bekommen, viel mehr. Man kann dazu vielleicht die Kinder ermutigen oder Möglichkeiten schaffen, dass sie Krishna-bewusste Freunde haben, sodass wenn sie mal aus dem Lot kommen, dass sie auch Freunde haben im Krishna-Bewusstsein. Das können wir mir vorstellen. Denn wir haben noch nicht so eine Kultur. Wir haben jetzt nicht für Bhima, wenn der jetzt total, naja, wir haben Shelter, das ist noch. Aber was, wenn er sagt von Shelter, jetzt muss man, da ist mir ein bisschen zu soft, jetzt muss ich mal Crash Metal hören, nicht? Dann ist plötzlich der Satanskult kommt plötzlich durch dieses Ohr, das Gemüt des Kleinkindes geschlossen. Also das ist meistens bei Crash Metal, das hat das mit dem Kult zu tun. Eine wichtige Sache, die man Kindern beibringen muss und auch die man Devotees beibringen muss, ist, finde ich, dass sie selber lernen, dass bestimmte Tätigkeiten bestimmte Konsequenzen haben. Das muss unbedingt in die Erziehung eingebracht werden. Das ist zum Beispiel eine Gefahr bei zu nachgiebiger Kindererziehung, dass sie nicht lernen, dass bestimmte Tätigkeiten bestimmte Reaktionen haben. Zum Beispiel, wenn jetzt wenn jetzt der Krishna das, der Sohn in einer Krishna-bewussten Familie, gegen den Tisch kommt, nicht? Und ich komme dann und das Glas runterwirft und ich komme dann und fange es auf für ihn. Komm, stell es wieder, du netter kleiner Füßer, nicht? Und dann kommt er das nächste Mal wieder und fangt es auf. dann tue ich einen wichtigen Lernprozess unterbinden, nämlich dass das Kind sieht, wenn ich bestimmte Tätigkeiten tue, gibt es bestimmte Konsequenzen und mache ihn eigentlich lebensuntüchtig damit. Ich wollte mit diesem Beispiel ausdrücken, dass wir Kinder darin oder auch Schüler darin ausbilden müssen, dass bestimmte Tätigkeiten einfach bestimmte Konsequenzen mit sich bringen. Das ist eine wichtige Sache, die man vielleicht beibringen könnte, dass die Kinder merken, bestimmte Sachen bringen eben bestimmte Konsequenzen mit sich. Wenn ich bestimmte Dinge tue, dann leide ich. Und wenn das, ich glaube, das weiß sie, Shubhangi. Und wenn sie dann auch dahin geht, dann wird sie wohl sehen, ja, wie sich einer ein bisschen dem Alkohol zu viel, zu sehr dem Alkohol hingibt. Und dann habe ich immer gehört. Bei einer krishnabewussten Familie hatte ich eines der kleinen Mädchen jetzt mal richtig betrunken und ist also total blau nach Hause gekommen. Wie man in Norddeutschland sagt. Die Mutter konnte gerade noch das unglückliche Geschöpf, also ins Bett bringen, Wärmeflasche auf dem Bauch, nicht? Und dann einen Tag schlafen lassen, nicht? Und dann kam genau, und dann sagt, was ist denn so weit ist deine Schlussfolgerung? Ich war total schockiert. Ich war auch total schockiert, wenn ich davon hörte. Ja. Und wenn ich dann wirklich die unseren Kindern, dass ich diese Erfahrung geben muss. Wisst ihr noch, wie das war, das erste Mal? Das bin ich total. Und am besten gar nicht mehr erinnern. Ich bin fast gestorben. Weißt du, wir waren da mit einer Klassenreise und wir waren da nach Helgoland gefahren und auf dem Rückweg. Da ist es geschehen und ich bin fast gestorben. Also, und da war noch Seegang dran. Und das war beim ersten Gang, das habe ich nie wieder getan in meinem Leben. Nie wieder. Wieder. Wir haben halt als Bewegung einen schwierigen Stand. Wir haben noch keine Kultur. Das ist, Prabhupada hat das nicht so gewünscht und hat so darauf gelegt, aber wir haben das ein bisschen überhört und jetzt sind wir da. Und ja, was sollen wir tun? Ich habe das zum Beispiel Video, wenn die Kinder nicht mehr ISKCON ITV-Videos zeigt, nicht? Und die sehen einmal nur die Spur von einem tollen Ben Hur-Film, das lässt sich nicht vergleichen. Die haben da 50 Millionen Mark, die Ben Hur da verfilmt haben. Und wir haben gerade mal müde, was weiß ich, 20 Mark oder so, nicht? Oder 200 Mark. Wir ziehen da den Kürzeren, das ist nicht so gut, was wir machen können, wenn wir so 200 Mark. Also da ist nicht so viel Drama und so viel Spannung und so viel. Wir müssen deswegen unbedingt Kultur machen, das ist sehr wichtig. Und auch selbst unsere Devotees, die verwildern total, weil die haben so einen Mangel und dann erfüllen sie sich das in der materiellen Welt. Die sind ja nicht alle so brahminisch wie Shrishti Kata, der nur liest und hört von morgens bis abends, nicht? Und die haben dann einen Mangel und die verwildern irgendwie, weil die, wenn sie dieses Kami-Zeug nehmen, dann ist plötzlich die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit da. Das ist ja das Problem. Das ist ja alles durchsetzt von dieser westliche Kultur mit Passion und Ignorance, das trinkt ja daraus. Ich will einfach die Kindern zum Beispiel, Kindern und auch Schülern, Also das ist in anderen Altersgruppen ist die Thematik ähnlich. Die müssen einfach die bisschen was die Bandbreite von dem kennenlernen. Und so schlecht ist es dann auch nicht mal, Besuch zum Darm machen. Wir haben zum Beispiel für Kinder und Teenager zwei verschiedene Möglichkeiten, die sehr nice sind, finde ich. Natürlich sehr spirituell, das stimmt schon. Das Dole, dieses Ferienlager für eine Woche, da haben die Gemeinschaft und haben dann solche, also am Lagerfeuer, und dann haben sie so Gesellschaftsspiele, so ja, aber auf ihrer Ebene, so, ich meine, so moderne Sachen, aber Krishna bewusst. Und dann, was sehr nice ist, ist Pada Yatra, weil da ist das Abenteuer. Das ist wirklich das Abenteuer. Ne? Marisha war das, da kommt man voll auf seine Kosten, was das Abenteuer betrifft in einem drin. Da haben wir etwa, dieses Jahr werden wir es für 3 Monate machen. Nee, nicht 3 Monate, 3 Wochen, sorry, 3 Wochen. Aber so machen, dass man auch früher weggehen kann, also dass es so in, dass man sich so Teile aussuchen kann davon, weil nicht jeder 3 Wochen kann, ist ja ganz klar. Und da wollen wir denn, wir haben jetzt ein Seminar, wir hatten ein Seminar das letzte Mal, aber wir wollen jetzt noch mehr machen, mehr so spirituelle Unterhaltung für die Padayatris am Abend. Wir wollen auch einen Festivaltag machen, wir wollen versuchen, Vishnu-Vater einzuladen, und so. Er ist sehr interessiert zu kommen, aber er müsste ein paar Termine absagen. Und wollen aber dann auch so richtige, so für die verschiedenen Altersgruppen, verschiedene Kulturen. Das müssen wir machen als Bewegung, sonst gehen wir. Sind die nicht zufrieden?
Nur nicht immer leider immer
Qualität. Ja.
Das ist bei der Jatra schon special, das stimmt.
Bei Marisha wird das wissen. Weißt du schon was?
Nee, noch nicht.
Also ich. Es wird bald gescheduled werden. Das wäre wirklich nice. Also das ist wirklich Abenteuer hoch 10. Und dann geht man da mit den Ochsen, und dann ist letztes Mal ein Ochse gestorben. Also es ist ordentlich was los. Also das war jetzt natürlich sehr leidvoll. Nicht? Also dann haben die Kinder, haben wir alle geweint für den Ochsen. Also das war wirklich tragisch. Also warum habe ich das jetzt erwähnt? Ich will nur sagen, Abenteuer, da geht es um Leben und Tod. Ne? Gut. Noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, es ist was zum Nachdenken-Thema. Ne? Mahamurti guckt auch ganz nachdenklich. Ich glaube, du hast Themen gefunden, wo du nochmal weiter die vertiefen willst in deinem Leben. Ja. Gut, dann hören wir hier auf. Alles Gute. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Goditai ki jai. Gopemanandi Adiyadibo.
Jai.